Hallo, das ist der Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Und ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin. Und ich arbeite in Berlin in einer Praxis für Eltern- und Familienberatung und freue mich, dass ich das Ganze jetzt auch hier im Podcast-Form machen darf.
Ich freue mich auch sehr. Ich bin Matze Hirscher von Mit Vergnügen. Ich bin hier Sidekick, Geburtshelfer. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was meine Position ist, aber ich werde dir Fragen vorlesen, die an familienrat@mitvergnügen.com geschickt wurden oder geschickt werden können.
Wir haben heute die allererste Sendung.
Ich sitze auf deiner Praxis-Couch.
Nicht ganz, in meinem Arbeitszimmer sitzt du.
Stimmt, okay.
Genau, aber wir sind in der Praxis, das stimmt.
Ist natürlich ganz komisch, wenn man in so eine Praxis geht und dann auf einem Sofa sitzt, ne?
Ja, dann hat man gleich die Assoziation irgendwie, ne, dass man auf der Couch liegt und irgendwie therapiert. Aber das mache ich hier gar nicht, sondern ich biete Eltern- und Familienberatung an und das Ganze bindungs- und beziehungsorientiert.
Das musst du mir kurz erklären.
Ich wollte gerade sagen, kannst du damit was anfangen? Also, ich habe die Erfahrung, dass viele Eltern tatsächlich genau deshalb zu mir kommen, weil ihnen Bindung und Beziehung wichtig ist. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo es ganz häufig um das Verhalten von Kindern geht, eigentlich ausschließlich. Das heißt, wir haben ein Verhalten, was wir sehen, und dann kriegen Eltern den Hinweis, das kannst du dir nicht bieten lassen, das geht überhaupt nicht, der wird sich nie anpassen an unsere Regeln in der Gesellschaft, und dann kriegen sie empfohlen, dass sie, was weiß ich, dann wird das Handy weggenommen, oder wenn die Kinder kleiner sind, dann werden sie in ihr Zimmer gesetzt, oder sie kriegen geschimpft, das reicht ja auch schon, weil die Eltern das Gefühl haben, sie müssten jetzt anfangen zu erziehen. Und das kann man machen. Das ist nur aus meiner Sicht nicht sehr konstruktiv, weil es belastet wahnsinnig die Beziehung, und es ist auch so, dass die Kinder relativ alleine bleiben mit dem, worum es eigentlich wirklich geht. Denn jedes Verhalten von Kindern hat einen Sinn, auch wenn wir den nicht immer verstehen. Mhm. Und ich finde, es macht einfach wahnsinnig Sinn, an dieser Stelle tatsächlich das Verhalten auch zu hinterfragen und zu gucken, was liegt denn eigentlich für ein Gefühl darunter und welches emotionale Grundbedürfnis wird gerade versucht, sich zu erfüllen. Und das macht es sehr spannend, auch meine Arbeit sehr spannend. Ich sage immer, es ist so ein bisschen emotionales Profiling. Ja, weil wir, also auch wenn die Männer kommen, dann sowas, Gefühl. Ja, Gefühle, wir haben alle Gefühle, und unser Handeln wird sogar vom Gefühl bestimmt.
Ja. Ich habe ja direkt gesehen, als ich hier reingekommen bin, dass direkt schon auch Taschentücher bereit liegen.
Ja, das stimmt. Taschentücher sind auch dabei, und das ist einfach, also heißt nicht, dass hier alle weinen und dass das alles ganz schrecklich ist, sondern das heißt einfach, dass wir haben hier wirklich sowas wie eine kleine Oase. Du merkst, es ist auch total ruhig hier. Ja, ist alles ganz hell, ganz freundlich, und es geht wirklich so darum, so ein bisschen auch in Ruhe zu kommen und zu, ja, eigentlich wie so ein virtuelles Vergrößerungsglas, symbolisches Vergrößerungsglas auf die Situationen zu legen und dann zu gucken, was sagt mir das Kind eigentlich? Ja, weil wenn wir nur das Verhalten angucken, ist es sehr eindimensional, und es wird der Sache und dem Kind, um das es geht, nicht gerecht. Und emotionale Grundbedürfnisse, da werden wir bestimmt noch ganz viel drüber sprechen, weil die haben wir alle, ja, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Nähe, nach gesehen werden, nach gehört werden, so wie wir heute, nach verstanden werden, wertvoll zu sein für einen anderen. Und das ist für Kinder eben ganz wichtig, dass sie da eine sichere Bindungs- und Bezugsperson haben, die sozusagen um diese Bedürfnisse weiß und die immer auch wieder an bestimmten Stellen sieht erstmal und dann auch Möglichkeiten findet, die zu berücksichtigen. Und wir Erwachsenen haben, wenn es gut läuft, die Möglichkeit schon, uns das selbst zu erfüllen und Sprache gefunden, über Gefühle und über Bedürfnisse zu sprechen, und Kinder eben nicht. Und deswegen ist das sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, bindungs- und beziehungsorientiert. Und es ist auch ein bisschen eine Haltung zum Leben.
Wie lange machst du das schon?
Uff, also
du hast ja wirklich mal auf deiner Webseite geguckt, es ist ja ein Wahnsinn.
Ja, schon lange, ja, das stimmt. Ich bin auch so ganz schlecht mit Sachen wegtun und so. Also das ist auch ein bisschen eine Geschichte dann auf meiner Website, genau. Ich mache das schon ziemlich lange. Also ich bin seit 2000 in Berlin und habe hier angefangen, in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis zu arbeiten, als Eltern- und Familienberaterin oder eigentlich damals noch Erziehungsberaterin. Davon habe ich mich auch so ein bisschen wegbewegt, auch tatsächlich inhaltlich. Also wir reden nicht über Erziehung, sondern wir reden über Beziehung, und dafür braucht es eben Eltern und Familien. Und habe dann dort eigentlich gemerkt, wie schwierig das Gesundheitssystem ist, dass Kinder immer erstmal eine Diagnose brauchen, damit sozusagen in irgendeiner Form eine Unterstützung, eine Hilfe bezahlt wird. Mhm. Ja, und das heißt, ich bin jetzt hier eine Privatpraxis und das habe ich relativ schnell gemacht. Ich glaube, seit 2009 oder so gibt es diese Praxis und klar, die Eltern zahlen dafür und viele sagen, ja, wir machen das, mhm. wir geben so viel Geld für andere Sachen aus und es ist uns wichtig. Also die Beziehung zu unserem Kind und unserer Familie ist uns das wert.
So bin ich ja auch quasi mehr oder weniger hergekommen, denn ich habe einen Sohn, der ist 5 Jahre alt und wir hatten, meine Frau und ich, wir hatten eine ziemlich heftige Geburt und hatten danach eine Familientherapeutin, die uns geholfen hat, damit umzugehen, damit umgehen zu lernen und ein normales Verhältnis zu unserem Kind zu entwickeln und auch zu uns. Und wir haben, nachdem die Kasse dann nicht mehr gezahlt hat, sie einfach weiter beschäftigt und fragen sie immer wieder um Rat, weil wir festgestellt haben, dass unsere Freunde oder Eltern es auch nicht unbedingt besser wissen oder vielleicht auch parteiisch sind. Und unsere Familientherapeutin, die erzählt uns, die nimmt uns die Sorgen, wenn wir denken, der schläft immer noch bei uns im Bett oder der isst nicht richtig und solche Sachen. Und deswegen dachte ich, und ich habe das angefangen so vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, habe ich gedacht, dass ich da sehr offen drüber rede. Das heißt, dass ich offen sage, dass wir eine Therapeutin haben und dass ich offen dazu stehe, dass wir auch echt viel Stress haben mit unserem Sohn. Und ich habe gemerkt, wie sehr das den anderen hilft, weil es geht sehr vielen ähnlich. Also sehr viele haben die gleichen Sorgen. Und dann habe ich gedacht, es ist auch vielleicht eine gute Idee, einen Podcast zu machen dazu. Und ich habe dann so ein bisschen rumgefragt und es haben sehr viele Leute gesagt, na frag doch einfach Katja Saalfrank.
Ja,
und so bin ich
jetzt hier. Jetzt bist du hier.
Jetzt bin ich hier, genau.
Ja, ich freue mich sehr. Ja, und das, was du sagst, ist natürlich auch genau das, was Eltern sehr bewegt, denn wir sind erfolgreich in unserem Job, wenn es gut läuft. Ja, wir sind sicher angekommen im Leben und auf einmal kriegen wir Kinder.
Ja.
Und alles das, was wir glaubten, sicher zu haben, ist hinterfragt, auf den Kopf gestellt. Es kommen Gefühle hoch, von denen du nicht wusstest, dass du die überhaupt in dir trägst. Ja, es kommen Themen hoch. Du musst dich positionieren, du musst Werte hinterfragen. Also es ist ein unglaubliches Wachstum, was Eltern dann dort widerfährt, aus meiner Sicht. Also ich bin auch gewachsen mit meinen 4 Kindern, die mittlerweile jetzt erwachsen sind. Und es ist unglaublich. Also für mich ist es das Schönste eigentlich auf der Welt, wirklich im Spiegel von Kindern auch sich selbst zu entwickeln. Das hört ja auch nicht auf. Und das Fiese dabei ist ein bisschen, dass sozusagen alle ungelösten Themen in uns oder auch in der Paarbeziehung sozusagen durch die Kinder hochgespült werden.
Das ist total scheiße.
Also, naja, wie man sieht.
Es ist natürlich
fühlt
auch
sich
gut.
Erstmal nicht gut an. Ja.
Ja, aber man kommt hier nach Hause, ne, man hat eben einen anstrengenden Arbeitstag und dann geht die Arbeit einfach nochmal ein bisschen weiter.
Ja, manchmal. Ist nochmal eine ganz andere Belastung dann. Ne?
Auf jeden Fall. Nee, deswegen freue ich mich, dass du da auch Lust hattest, da mitzumachen bei dem Podcast und ja, dass wir uns jetzt öfters hier auf deinem Sofa treffen und ich dir ein paar Fragen mitgebe oder dir ein paar Fragen stelle, die ich eingesammelt habe, erstmal nur im Freundeskreis. Also ich habe bei mir auf Facebook gepostet, dass ich einen Podcast machen will zu dem Thema und habe gesagt, wer hat Fragen? Und dann habe ich ein paar Fragen gekriegt und ich würde, also die Folgen wären jetzt so, dass ich dir immer wieder eine Frage vorlese und vielleicht auch mir mal so Fragen zusammen zu einem Thema zusammenfügen und mal gucken, was du dazu sagen würdest.
Ja, sehr schön, ich freue mich. Dann schieß mal los.
Ja. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist der Musikstreaming-Dienst Deezer. Auf Deezer findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik, Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Auf Deezer gibt es Programme für alle Lebenslagen einer Familie. Zum Beispiel gibt es eine Geburtstags-Playlist mit Partylieder für Kinder oder für ganz neugierige Kinder gibt es die berühmten Wissensserien zum Hören. Dort kann man sich zum Beispiel das Universum, Flugzeuge und vieles, vieles mehr erklären lassen. Aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den Deezer Familien-Account. Für nur 14,99 € im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot Deezer Family bis zu 6 Premium-Profile für die ganze Familie. Ja, und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage. Also ich habe eine E-Mail bekommen von Anja und die haben 3 Kinder, die Tochter 4 Jahre, 3 Jahre und 10 Monate. Und Anja schreibt, unsere fast 5-jährige Tochter terrorisiert derzeit die Familie. Sie hört einfach nicht mehr auf uns. Wenn sie etwas falsch macht, wie zum Beispiel Baby zu grob anpacken, ohne Jack aus dem Haus gehen, Musik anmachen, obwohl wir sie gebeten haben, es nicht zu tun, reagiert sie total über. Sie schreit hysterisch, knallt Türen, schmeißt Sachen um, schlägt oder tritt auch mal nach uns. Wir kennen sie so gar nicht. Sie war stets ein umtriebiges, aber ausgeglichenes Kind und hat uns als Eltern respektiert. Nun scheint dieses vorbei. Wir haben in den letzten 4 Monaten, so lange geht das schon, echt viel versucht. Sie in den Arm nehmen, wenn sie ausrastet, Zeit für sie allein nehmen, Sanktionen, Verbote, schimpfen. Wir reden über unsere Gefühle und lassen sie über ihre Gefühle sprechen. Wir erklären, dass Wut als Gefühl okay ist, aber dass dieses Verhalten in einer Familie und einer Gesellschaft nicht tragbar ist. Wir sind in den letzten Monaten auch mal verreist und konnten uns so ihr und ihren Konflikten widmen. Wir verstehen, glaube ich, jetzt besser, was die Auslöser sind. Sie sagt, die Welt-Situation ist nicht so, wie sie sie will und denkt, wir verstehen sie nicht. Was können wir noch tun? Was ist das richtige Maß an Verboten, Drohen versus Umarmen und Reden? Wie lange kann das noch anhalten?
Wahnsinn. Also da steckt eine ganze Menge an Themen drin.
Mir wird auch gleich ganz heiß.
Ja.
Ich kenne es.
Du kennst es. Was daraus kennst du denn?
Ich kenne auf jeden Fall dieses, es war doch gerade noch alles in Ordnung.
Ja.
Und jetzt, was ist denn hier los, um Gottes Willen?
Ja, also erstmal finde ich auch wichtig zu sagen, es ist einfach viel. Es ist einfach viel. 4, 3 und 10 Monate. Mhm. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Also 4 Jahre.
Ja, genau. Mhm. 4 Jahre, 3 Jahre und 10 Monate ist einfach eine Menge an Seelchen unterwegs. Ja, mhm. Und eine Menge an Bedürfnissen. Und die haben eben auch alle unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, und jetzt kommen noch die Bedürfnisse der Eltern mit dazu. So, und also es scheint, also erstmal möchte ich sagen, ich finde wichtig, dass wir gucken, dass wir, wie wir über unsere Kinder sprechen. Das hat schon auch einen Einfluss darauf, was wir für eine Haltung auch haben und wie wir dann auch reagieren können. Also ich höre raus, terrorisiert die Familie. Terror ist ja in unserer Welt etwas, da haben wir Bilder im Kopf, die mit kleinen Kindern nichts zu tun haben, ja, zum Glück. Ja, deswegen, das ist so eine Sache, die mir einfach am Herzen liegt, dass wenn wir über unsere Kinder sprechen, dass wir so ein bisschen gucken, wie formulieren wir das, weil wir hätten unter Umständen über Anja und ihr Gefühl mehr erfahren, wenn sie sich sozusagen nochmal versucht hätte, anders auszudrücken. Also sie fühlt sich terrorisiert. Was heißt das genau? Würde ich sie als allererstes jetzt fragen? Mhm. Ja, sie hat gesagt, ihre Kind hört nicht mehr auf sie. Mhm. Ja, kenne ich, glaube ich, ganz viele andere Eltern, die das auch sagen. Ja, mein Kind hört nicht mehr auf mich. Geht ohne Jacke aus dem Haus, habe ich gehört. Dann fasst das Baby zu grob an und so weiter. Sind alles Kleinigkeiten wahrscheinlich, die im, für sich genommen gar nicht so dramatisch sind, aber zusammen natürlich schwierig sind. Mhm. Kenne ich auch. Man hat sich rausgeplant aus dem Haus, am Nachmittag will rausgehen und dann dann speint das Baby, weil es zu grob angefasst ist, die Jacke wird nicht angezogen, man muss es 100-mal sagen und dann fühlt man sich sozusagen terrorisiert, in Anführungsstrichen. Also vermutlich fühlt sie sich überfordert. Also was mir als allererstes immer einfällt, ist, wenn Eltern sagen, und das hat Anja hier so schön formuliert, mein Kind hört nicht mehr auf mich, ist die sogenannte Autonomiephase. Mhm. Ja? Die Autonomiephase fängt eigentlich schon an, wenn die Kinder anfangen, autonom zu werden, wenn sie von uns körperlich auch weggehen, wenn sie sich hochziehen, wenn sie krabbeln, wenn sie wirklich in Distanz gehen. Und jetzt haben wir aber hier ein Mädchen, was schon ja ein bisschen älter ist, was 4 Jahre ist und sogar 5 Jahre schon wird. Und jetzt denken die Eltern so, Anja denkt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es ist, Anja, du denkst wahrscheinlich, dein Kind ist doch schon längst da draußen. Du hast doch schon das 3-Jährige jetzt auch in dieser Phase und das 10-Jährige kommt da demnächst rein. Und das ist jetzt die schlechte Nachricht.
Das 10-Monatige.
Genau. Und das 10 Monate alte Kind kommt da jetzt rein. Das ist die schlechte Nachricht an dieser Sache, denn Autonomie bestreben hört nie auf. Ist eines unserer größten emotionalen Grundbedürfnisse, die wir haben, dass wir autonom sein wollen, dass wir selbstwirksam sein wollen, dass wir selbst entscheiden wollen. Und das, da ist jetzt gerade deine Tochter mit fast 5 Jahren genau an so einer Grenze. Vermutlich wird sie nächstes Jahr in die Schule kommen. Vielleicht kommt sie auch dieses Jahr schon. Es ist ja immer so ein bisschen unklar, je nach Schule oder auch nach Bezirken. Aber das heißt ja, da steht sie vor einem ganz großen, vor einer ganz großen Veränderung. Ja, und wenn wir Veränderungen haben, dann sind wir auch häufig verunsichert. Veränderung bringt immer auch Verunsicherung mit sich. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, ich werde den ganzen Tag durch mein Leben durchgeschleust.
Also so denkt das Kind quasi.
Das fühlt so.
Mhm, das fühlt so.
Ja, das fühlt so. Dann kann es sein, dass an jeder Ecke eine Verweigerung, eine scheinbare Verweigerung auftaucht und eine Entschleunigung stattfindet. Und
kannst du das erklären?
Ja, das, was ich hier lese sozusagen aus den ersten Zeilen, die du vorgelesen hast, ist, dass ja Anja, deine fünfjährige Tochter, fast fünfjährige Tochter eigentlich sagt, warte mal kurz, mir geht's an vielen Stellen zu schnell. Mhm. Das könnte eine Idee sein. Ja, das heißt, ich würde dich ganz konkret bitten, dass du deinen Tagesablauf mal ein bisschen in der Fantasie sozusagen entschleunigst, dass du nochmal guckst, wie viel Zeit habt ihr morgens zum Aufstehen, wann und wie sprichst du mit den Kindern darüber, wie sind die Übergänge gestaltet, wenn ihr zum Beispiel in die Kita geht, wie ist die Situation überhaupt, wenn deine Tochter zum Beispiel etwas tun soll, wie formulierst du das? Weil in der Regel ist es so, dass die Kinder, oder ich sag mal anders, es gibt eine wichtige Grundannahme aus der Entwicklungspsychologie, die, als ich selbst Mutter geworden bin, mich einfach total entlastet hat, die ich gerne dir, Anja, weitergeben möchte, nämlich Kinder sind Teamworker. Mhm. Immer. Jetzt schreit Anja auf und sagt, ja, ja, meins nicht. Ja. Also das heißt, Kinder sind Teamworker und es gibt nur 2 Dinge, die dazu führen, dass Kinder aus dem Teamworken, aus der Kooperation rausgehen. Nämlich einmal, wenn sie gekränkt sind und einmal, wenn sie überfordert sind. Und meistens ist es so, dass beides vorliegt. Ja, also dass irgendwie ein Kind das Gefühl hat, ich bin nicht genügend gesehen oder ich durfte die Sache nicht fertig machen oder ich wollte etwas und das andere Kind durfte es jetzt, also sich ungerecht behandelt zu fühlen. Ja? Oder eben auch sozusagen, der Tag war so lang und jetzt soll man auch noch in Ruhe die Zähne putzen und jetzt soll man noch aufräumen und jetzt soll man noch dieses und jenes tun. Und es ist oft viel, 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 viel zu viel für die Kinder. Und es hilft, das zu entschleunigen und sich auch klarzumachen, die Kinder kooperieren den ganzen Tag. Mhm. Wir gucken häufig auf das, was nicht da ist.
Das heißt, du würdest dann in so einem Moment, jetzt sind wir am Abendbrottisch und der ganze Tag lief so durch und plötzlich rastet das Kind aus und hat gar keinen Hunger mehr, hat keinen Bock mehr, schmeißt vielleicht Sachen um, weil es den Joghurt nicht gibt, den es ja gestern noch gegessen hat, findet es plötzlich total ungerecht und steigert sich da voll rein. Würdest du dann sagen, ist okay?
Also es geht nicht darum, das zu bewerten und zu sagen, das ist okay oder nicht okay oder es ist gut oder schlecht, weil dann bist du sozusagen wieder ausschließlich beim Verhalten, sondern es geht darum, nicht die Form, auf die Form einzugehen, sondern den Inhalt zu lesen. Und ich würde immer, also es gibt immer einen Auslöser und das hat Anja ja auch schön beschrieben, ne? Nämlich, dass sie schon rausgekriegt hat, dass an den Stellen, an denen sich ihre Tochter nicht verstanden fühlt, meistens diese Dinge passieren. Und dann gibt es 2 Dinge. Das eine ist, wenn sozusagen schon man in der Spirale drin ist. Also man ist ja auch selbst Mutter oder Vater. Mhm. Ne? So, wir sind ja alle nicht, sozusagen, wir können ja nicht unsere Erschöpfung irgendwie wegdrücken. Das können wir eine Zeit lang machen. Ja? Aber wenn man schon sozusagen es im Vorfeld nicht schafft, den Konflikt so runterzuhalten, emotional, dass das Reinsteigern stattfindet, ja. Also wenn man schon einfach reinrast in diesen Konflikt, dann ist es so und dann geht's für mich eigentlich nur um sowas ein bisschen wie Feuerwehr. Also zu gucken, wie kann ich wieder beruhigen? Da kann man nicht Sachen lösen, ja, und Eltern befeuern das häufig, indem sie dann sagen, also indem sie anfangen zu schimpfen oder indem sie dann auch dem Kind sagen, siehst du, das möchte ich nicht und du kannst hier nicht mit Sachen rumschmeißen und dann musst du weggehen und so. Und das sozusagen treibt den Konflikt eigentlich noch höher emotional und treibt auch das Kind noch größer in die Verzweiflung rein. Ja, das heißt, es wäre gut, dann wirklich sowas wie Feuerwehr, also ein Feuerwehrgefühl zu haben. Jetzt geht's erstmal darum, alles runter zu kochen wieder ein bisschen. Und dann gibt's die zweite Phase, nämlich die Klärung sozusagen. Also Klärung klingt jetzt so groß, aber ich finde einfach wichtig, ich sage immer zu den Eltern, nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Wenn wir den nicht besprechen, wenn wir nicht sagen, Mensch, was war denn los? Ich hab's nicht mitbekommen. Lass uns gucken, weil ich will ja auch nicht, dass es dir schlecht geht. Ja, so. Und wenn sozusagen diese Haltung da ist und das Kind das auch spürt, dass da ein Interesse da ist und auch ein Raum dafür da ist, auch Dinge zu sagen, was eigentlich passiert ist. Und manchmal sind es auch Dinge, die Eltern gar nicht gelten lassen oder nicht nachvollziehen können. Ja, dann denken sich Kinder auch Sachen aus. Und dann fangen Eltern auf einmal darüber an zu reden, ob das jetzt tatsächlich so war mit der Milch oder nicht. Ja, da reden wir wieder über die Form. Es geht darum, wirklich das Innenleben der Kinder, dem einen Raum zu geben und zu sagen, okay, und dann lass es uns nochmal neu probieren. Wie machen wir es? Ich achte darauf. Ich bin achtsam damit.
Also ich als Mutter oder als Vater dann.
Ja.
Ich würde gerne nochmal einmal kurz zurückgehen in die Situation. Jetzt hatte ich es erst gerade gesagt, mit dem am Abendbrottisch sitzen und das kenne ich auch. Kind rastet aus, weil es doch keinen Joghurt mehr gibt. So. Wie kann ich oder auch Anja oder auch andere in so einer Situation, also
Feuerwehr sein,
weil geht es dann darum zu sagen, na gut, jetzt bei uns ganz blöd, zufälligerweise gibt es unten in Späti, ich könnte jetzt auch einfach runtergehen und einen neuen Joghurt holen, ja, oder ignoriere ich es und bis zu welcher Stelle ist es okay, weil was bei uns, also auch passiert ist, dass es sich so reinsteigert und da auch nichts mehr hilft. Also und dann erzähle ich mal, wir also als Eltern vor der Situation stehen, sagen ja, okay, gehen wir jetzt einfach runter und holen diesen blöden Joghurt oder was tun wir dann jetzt?
Ja.
Weil es so übertrieben ist.
Ja,
also
du sagst es selbst, weil es geht nicht, in der Regel geht es nicht um den Joghurt. Ja, also Kinder kriegen ja nicht nur wegen Joghurt, wo man dann denkt, okay, den hole ich jetzt beim Späti noch, ein Problem und schmeißen sich auf den Boden, sondern ich habe auch Situationen erlebt, wo der Keks zerbrochen ist.
Ja,
so, und du kriegst einen neuen. Also es ist, wir Eltern tun ja oft alles dafür, damit die Kinder vermeintlich glücklich sind. Ja. Es geht nicht darum, es geht darum, dass die Kinder an ihre Gefühle kommen und es kommen sehr starke Gefühle. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ich weiß nicht, wie alt dein Sohn da war, vermutlich so 3, 4.
4, ja.
Ja. Das heißt, da entwickelt sich gerade ganz stark das Gefühl Wut und die Kinder sind in dieser Zeit extrem stark mit Frustrationen an jeder Ecke einfach konfrontiert.
Weil ständig überall eine Grenze ist.
Weil, ja, und die ist natürlich. Ja, also und also was heißt eine Grenze? Es sind einfach, das Leben ist so, wie es ist. Man läuft da so lang und dann ist halt da jetzt kein Joghurt mehr da. Ja, so ist das. Und also ich bin keiner, der dogmatisch und auch ich bin auch kein Erziehungsratgeber. Ja, ich sag jetzt nicht, geh bitte zum Späti oder geh bitte nicht zum Späti, sondern ich finde wichtig, dass du in dich reinhörst und guckst, wo ist eigentlich deine Grenze? Ja, was ist für dich zu viel?
Für mich ist zu viel, jetzt nochmal zum Späti zu gehen.
Okay. Ja. Genau. Es gibt viele wahrscheinlich, die sagen, für mich ist es zu viel, das jetzt auszuhalten. Für mich, ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch eher die Fraktion, dass ich sage, ich habe noch 3 andere Kinder da jetzt sitzen. Vielleicht, wenn ich dann runtergehe, dann kriege ich vielleicht noch eine ganze Einkaufsliste von denen und bringst noch das Eis mit und vielleicht auch noch den Pudding. Ja, das wäre auch nicht mein Ding. Ja.
Aber wenn jetzt meine Frau zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt runter und hole den Joghurt, das wäre okay.
Ist wieder ein anderes Thema, ja, weil dann jetzt, das ist wieder führend zu zweit. Du würdest es so machen, deine Frau würde es so machen. Ja, vielleicht ist es okay. Ich sag mal so, in den seltensten Fällen beruhigt sich das Kind dann. Dann gibst du den Joghurt und hast ganz viel getan. Als Mutter hast du dann das Gefühl, ich habe jetzt ganz viel getan. Ja, und dann sitzen die Mütter hier bei mir und sagen, ich mache alles für mein Kind. Und es hört trotzdem nicht und es ist trotzdem wütend. Ja, deswegen finde ich immer wichtig zu gucken, wo lohnt es sich, auch tatsächlich mal diese Wut auch auszuhalten. Weil es ist kein Drama, es ist einfach nur Wut. Es ist einfach nur Trauer. Es ist einfach nur frustrierend. Ja, wenn wir nach Hause kommen und denken, wir haben noch die leckere Pizza im Eisfach und ist sie nicht da. So, und dann machen wir es doch genauso, oder? Dann wägen wir ab, fahren wir jetzt nochmal irgendwo hin, gehen wir auch nochmal zum Späti, oder können wir uns regulieren? Können wir sozusagen die Trauer, die Wut, den Ärger, der vielleicht bei uns jetzt gar nicht so stark ist, weil wir nämlich auch, und das ist der Unterschied zu Kindern, eine Kognition haben, wo die Vernunft schon greift und wo wir auch abwägen können und wo wir umplanen können. Und das ist der Punkt, der Kinder so verzweifeln lässt an dieser Stelle. Kinder sind an dieser Stelle emotional sehr weit. Also sie haben ganz viel Gefühl und sie haben ganz wenig Möglichkeit, auf eine Kognition zurückzugreifen, die ihnen das Umplanen ermöglicht und ihnen Bilder gibt und sagt, ach guck mal, morgen früh können wir es machen und morgen Abend. Ja, bei uns entsteht sofort, morgen Abend, ja, da sitzen wir dann alle schön zusammen. Das geht nicht. Ja, das kann das Kind noch nicht und das lernt es erst.
Und was würdest du mir jetzt, du sagtest, du bist keine Ratgeberin, das ist natürlich eine schwierige Situation, aber was würdest du mir jetzt für diesen in dieser Joghurt-Situation empfehlen? Also wenn wir wirklich davon ausgehen, der Sohn dreht komplett frei. Ja. Ja? Und man denkt so, oh, also gut, ich
krass, jetzt, so ich, wichtig ist ihm das.
Ja, und ich werd gebissen und der rastet völlig aus.
Krass.
Und was ich gemacht habe, ne, in der Vergangenheit, ist dann auch mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt aus dem Raum raus, wir gehen jetzt zusammen in dein Zimmer und wir gehen uns aus der Situation raus und versuchen das zusammen, machen die Tür zu und er schreit, er dreht durch.
Mhm. Und, also, hat es geholfen?
Ganz unterschiedlich.
Ja, siehst du?
50-50.
Genau, deswegen 50-50. Gebe ich keine Hinweise konkret, weil es ist wirklich, ja. Nein, aber es ist wirklich, weißt du, du kennst deinen Sohn am besten, deswegen kommen hier auch nur Eltern hin, erstmal. Ja, weil es geht nicht darum, dass ich die Kinder kennenlerne oder dann weiß, wie die Kinder sind, sondern du bist der Experte für dein Kind und du bist in den extremen Situationen der Mensch mit deiner Frau zusammen, der ganz nah an deinem Kind dran ist.
Das heißt, du würdest mir und aber auch der Anja empfehlen, zu sagen, okay, wo ist jetzt hier meine eigene Grenze? Also erstmal zu gucken, was ist für mich okay und was ist nicht für mich okay?
Ja.
Und nach dieser Grenze, diese Grenze auch zu vermitteln und zu sagen, entweder es ist für mich, also so, es gibt hier Tage, wo das mit dem Anziehen voll okay ist, weil Samstag ist und ob man jetzt eine halbe Stunde zu spät kommt oder nicht, ist auch wurscht. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo man vielleicht noch zur Katja Saalfrank muss und denkt, jetzt komm mal aus die Puschen. Und dann ist es eben nicht okay, sich hinzusetzen und zu diskutieren, sondern einfach dann auch zu bestimmen, wo es lang geht.
Also ich bin jemand, der wirklich sehr differenziert in die Situation reinguckt, weil keine Situation ist so wie die andere. Und Anziehen ist wirklich nochmal ein anderes Problem wieder. Anziehen heißt nämlich, also was heißt Problem? Anziehen, hinter den meisten Wünschen der Kinder, wenn sie sagen, ziehst du mich bitte an oder ich kann das nicht, wissen wir ja selbst, dass sie es können, in der Kita. Müssen sie es tun. Ja, und dann, das ist so auch sowas, wo Eltern dann häufig zu mir kommen und sagen, ja, in der Kita macht das doch auch, warum macht das denn jetzt nicht zu Hause? Wo ich dann denke, ja, weil in der Kita bist du halt nicht. Und das ist doch auch eine Liebeserklärung. Ja, und ich meine, wenn wir unsere Kinder für 8 Stunden in die Kita bringen oder lassen es nur 6 oder 4 sein und sie dann erst wiedersehen und wir haben sie gerade geweckt morgens, ich kann das total gut verstehen, dass dann ein Kind sagt, kannst du das für mich machen? Das heißt, liebst du mich? Oh, du ziehst mich an, ja, du liebst mich. Und gerade Anja, du hast 3 Kinder, das ist eine Menge. Und wo kommt da deine Große vor? Ja, also das heißt, da auch eben nicht sich angegriffen zu fühlen und das Ganze sozusagen wie so eine Arbeit zu sehen, jetzt muss ich den anziehen, sondern zu verstehen, es geht darum, dass die Kinder Kontakt und Zuwendung suchen und Beziehung suchen. Ja, deswegen würde ich, wenn ich kann, immer die Kinder anziehen. Weil meine Erfahrung ist, da sind wir wieder bei der Autonomie, Kinder wollen selbstständig werden und wenn sie satt sind an dieser Stelle, dann wird der sich irgendwann von alleine anziehen.
Aber lass uns nochmal zurück zu Anja kommen.
Gerne.
Also am Ende würdest du, also weil sie sagt, dass ja auch im Urlaub hat es gut geklappt, dass es da funktioniert, also scheint dieses Entschleunigen also ein erstmal ein sehr wichtiger Anhaltspunkt zu sein, zu sagen, wo kriege ich hier ein bisschen Platz in der Zeit. Und dann kommt nochmal das Thema, was ist das richtige Maß an Verboten, Drohen versus Umarmen und Reden?
Ja.
Da würdest du, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, empfehlen zu sagen, zu gucken, was in dem Moment für dich, also dich Anja und für mich Matze, am besten ist?
Also ich würde überhaupt nicht drohen, ich würde auch keine Sanktionen oder Strafen empfehlen, nie und never, weil es wirklich, also da müssen wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle sprechen, ja. Aber das ist wirklich, also Kindheit ohne Strafen, neue wertschätzende Wege für Eltern, die es anders machen wollen. Es wird uns immer wieder gesagt, dass Kinder sich an Regeln halten müssen und wenn sie sich nicht daran halten, braucht es Sanktionen, braucht es Konsequenzen. Meine Erfahrung ist, auch als Mutter im Übrigen, und ich kann jetzt auf eine Zeit zurückblicken und sagen, es funktioniert, man braucht es nicht. Und es belastet vor allem die Beziehung und es ist einfach auch sehr, es hat sehr viele giftige Botschaften in unserer Beziehung, wenn wir anfangen, aus unserer Macht heraus die zu missbrauchen und Kinder kleiner zu machen, als sie sowieso schon sind. Ja, das an dieser Stelle dazu. Ich würde gerne, ich sag auch gleich noch ganz konkret, was ich, Anja, was ich dir gerne sagen möchte. Du hast hier geschrieben, wir reden über unsere Gefühle und lassen sie über ihre Gefühle sprechen. Wir erklären, dass Wut als Gefühl okay ist, aber dass dieses Verhalten in einer Familie und einer Gesellschaft nicht tragbar ist. Puh. Genau, puh. Also hier werden viele Sachen vermischt. Es geht nicht um die Gesellschaft. Die Kleine ist noch nicht mal 5. Es geht um die Keimzelle der Gruppe, ja, nämlich um eine Familie. Eine Familie ist warm und nah. Und da geht es tatsächlich darum, gemeinsam zu lachen, über Gefühle zu sprechen, sich auszutauschen, zusammen zu weinen und auch zu streiten. Ja, und das Problem ist an diesem, oder die Formulierung ist, ein bisschen oder deutet darauf hin, dass Anja, dass du viel über dein eigenes Gefühl auch redest mit deiner Tochter. Damit kann sie relativ wenig anfangen. Vor allen Dingen, wenn du ihr sagst, es macht die Mami traurig, wenn du so bist, das macht ihr eher ein Schuldgefühl, weil ich sag's dir einfach so, wie es ist, sie kann Wut im Augenblick nur so ausdrücken. Und wichtig wäre, ihr eine Alternative zu geben. Und wichtig wäre, ihr Gefühl zu spiegeln und nicht über dein Gefühl zu reden, sondern zu sagen, ich sehe, dass du dich ärgerst, so sehr ärgerst du dich, so wichtig ist das. Ja, das wäre wichtig und dass es eben nicht darum geht, dass ihr sofort wieder auf die Form eingeht und sagt, das geht in der Familie nicht. Damit kann deine Tochter nichts anfangen, weil das weiß sie. Sie sieht, wie wütend du bist. Sie sieht, dass sie rausfällt. Sie sieht, dass sie ausgeschlossen wird. Sie fühlt sich ausgeschlossen. Sie wird beschimpft, hast du auch erzählt, ja. Also das weiß sie alles. Das ist keine neue Information für sie. Das heißt, sie braucht eigentlich jemanden, der sie auf der emotionalen Ebene abholt und sozusagen an ihrer Seite steht. Ohne, das heißt nicht, weißt du, wenn man Verständnis gibt jemandem, heißt es nicht, dass du einig sein musst damit, dass sie Dinge schmeißt. Du kannst aber sagen, aus deiner Sicht kann ich verstehen, dass du dich ärgerst und du kannst ihr Worte geben dafür und du kannst einen Raum schaffen dafür, dass sie das, was sie so in sich trägt, gerade als wie so ein, das ist ja viel Druck auch, scheint da zu sein, dass sie das ein bisschen loswerden kann. Ja, und ich glaube, wenn man über die Gesamtsituation spricht, weil das, was du beschreibst, ist einfach, dass es sehr viele Ecken und Enden gibt, wo ihr Konflikte habt. Und für mich hört es sich zusammengefasst letztlich so an, als ob sie ein bisschen untergeht. Also als ob sie sich nicht gesehen fühlt mit dem, was sie in der Familie einbringt. Und jetzt höre ich, dass es ein 10 Monate altes Baby gibt. Ich höre, dass es auch noch ein anderes Kind gibt mit 3 Jahren. Die werden dich sehr fordern in irgendeiner Form. Meine Frage wäre, wo kommt deine Große vor? Und wie viel Zeit habt nur ihr zum Beispiel auch zusammen? Was nicht heißt, dass ihr jetzt irgendwie ins Kino gehen sollt oder einen Zoobesuch alleine machen sollt, sondern wo kann sie sich drauf verlassen? Sitzt du ihr gegenüber? Spielst du mit ihr? Liest du ihr was vor? Berührst du sie und schaust ihr in die Augen? Und nur sie ist sozusagen jetzt diejenige, um die es gerade geht. Wann ist das so? Ich kann ja das nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das einfach bei vielen Personen in der Familie nicht so einfach ist. Ja, und ich glaube, dass sie den ganzen Tag über kooperiert und sich sehr durch den Tag geschleust fühlt. Vermutlich auch durch die Art und Weise, wie ihr die Sachen sagt mittlerweile, weil ihr seid sehr ungeduldig. Also es ist aus der Mail ein bisschen rauszuhören. Ja, verstehe ich auch. Macht's nur nicht besser. Also wenn ihr da ein Schrittchen zurückgehen könntet und wirklich sowas wie eine Exklusivzeit, 15 Minuten, muss auch nicht am Tag sein, aber vielleicht alle 2 Tage und noch weitergehen könnte ich dir zum Beispiel empfehlen, bastel ein Schild mit ihr, wo eben nur der Name von ihr und von Mama drauf ist, Mamazeit. Und dann könnt ihr noch ein Bild machen und dann könnt ihr das aufhängen und da darf keiner stören. Mhm. Ja, und dann geht es nur um euch. Und dort hat sie die Möglichkeit, dich zu spüren und dich auch um sich zu haben und exklusiv zu haben. Und wenn du dann im Alltag nicht kannst, dann kannst du eben auch auf diese Zeit verweisen und sagen, wir sehen uns dann und ich freue mich auf diese Zeit mit dir. Das ist nur unsere.
Das heißt, du würdest eben nicht von einem Verbot reden, sondern du würdest eher darauf hinweisen, dass wir ja morgen oder sie morgen ist wieder, machen wir die exklusive Mama-Zeit. Ja. Und du würdest eben nicht sagen, du darfst jetzt kein Fernsehen gucken, sondern du sagst einfach, ich weiß, dass du dich ärgerst gerade, wollen wir morgen wieder eine Mama-Zeit machen.
Genau, also zum Beispiel das Beispiel mit Musik anmachen, obwohl wir gebeten haben, das nicht zu tun, wird nicht die richtige Zeit sein. Was hörst du da? Ach guck, das interessiert dich. Ja, geht jetzt gerade nicht, Baby schläft. Hm. Ach, ich weiß, total doof. Ja, wollen wir das in unserer Zeit hören miteinander? Und dann kann man auch Kopfhörer nehmen oder so. Also es gibt immer Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist zu sehen, was steckt dahinter. Und wenn Kinder so sehr aus der Kooperation rausgehen, dann sind sie sehr frustriert oder sehr überfordert. Und dann ist es an uns, sich die Gesamtsituation so ein Stückchen anzugucken und zu gucken, wo können wir denn da Druck rausnehmen und mit dem Kind auch sprechen und sagen, ich sehe dich. Ja, weil das hat sie sehr klar gesagt. Sie hat gesagt, die Situation ist nicht so, wie ich das will, eins, und B, keiner versteht mich. Mhm. So, und damit kann man gut arbeiten.
Ja, okay. Die letzte Frage, die sie hatte, war, wie lange kann das noch anhalten?
Also in dieser Intensität kann das ganz, ganz schnell vorbeigehen.
Ja.
Tatsächlich. Wenn, Anja, wenn du dich deiner Tochter zuwendest und wenn du diese Belastung, die du jetzt gerade so spürst, wenn du da ein Stückchen zurücktrittst und auch durchatmest und ein bisschen bei dir auch den Druck rausnimmst, ja, du bist keine schlechte Mutter, du hast einfach drei Kinder und da gut zu sortieren und gut zu organisieren und auf alle Seelchen zu achten, ist nicht so einfach. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist dann wirklich auch zu gucken, wo kannst du nochmal anders mit deiner großen Tochter umgehen. Guck mal, wie du die Dinge formulierst. Guck mal, wo du sie siehst. Schau mal, ob du die Zuwendung im Alltag ihr geben kannst. Und meine Erfahrung ist, dass ich sehr, sehr schnell etwas lösen kann, was nicht heißt, dass es nicht auch nochmal so solche Situationen gibt, aber es kann sehr viel ruhiger werden, sehr, sehr schnell. Das ist das, was ich hier immer von den Eltern höre, wenn die dann einmal, zweimal hier waren. Es hat sich schon so viel verändert. Ja.
Kann ich nur bestätigen. Also auf jeden Fall. Also das ist, es ist nur eine Phase. Aber das hat sich auch bei uns, also sie hat sie am Anfang terrorisieren genannt. Ja. Wir haben jetzt gelernt, dass man es so nicht nennen sollte. Und wahrscheinlich
nicht,
auch
nicht nennen sollte, sondern ich glaube, es macht etwas mit uns, wenn man wir das anders so, formulieren.
Oder dieses, ich habe auch aufgeschrieben, dieses, ach, die kleinen Monster und so. Ne?
Ja,
Was sind denn kleine Monster? Gremlins sind kleine Monster. Und so ist mein Kind auf jeden Fall nicht. Aber,
weißt du, warum mir das so wichtig ist? Weil wenn wir von Terror und von Monstern und von Tyrannen und so weiter sprechen, haben wir Bilder im Kopf zum einen. Und diese Bilder haben was Trennendes.
Ja.
Und die Kinder brauchen Zuwendung. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir uns genau hinterfragen, was stört uns gerade, und dass wir ernsthaft uns auch selbst ernst nehmen und nicht anfangen, ein Verhalten zu bewerten.
Ja.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich, ich hoffe, dass wir und dass du vor allen Dingen der Anja ein bisschen helfen konntest. Ich fand es für mich auf jeden Fall sehr spannend, das zu hören. Wenn draußen Fragen sind, können die einfach schreiben an familienrat@mitvergnügen.com und ich lese die dir dann beim nächsten Mal wieder vor.
Ich freue mich sehr drauf.
Cool, dankeschön.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Das war der Familienrat-Podcast von Mitvergnügen. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple, Soundcloud oder Deezer.